Deutschlandfunk. Umwelt und Verbraucher.
Mit Sandra Pfister. Guten Tag. Wohin mit dem Atommüll? In den 60er Jahren hat man ihn unter anderem in einem Salzbergwerk untergebracht, der Asse 2 in Niedersachsen. Hier lagern 100 Fässer, aber ein Problem gab es von Anfang an. Dort sickert Wasser ein. Jahrzehntelang war das den Behörden egal, aber seit 11 Jahren soll der Müll eigentlich woanders hin. Das hat der Bundestag beschlossen damals. Aber wohin? In der Zwischenzeit ist das mit dem Wasser eher schlimmer geworden. Und jetzt der Kontrast. Staubtrocken war der Boden oft in den vergangenen Sommern, mitten in Deutschland. In diesem Jahr, wir merken es alle, ist es ganz anders. Der Deutschlandfunk startet heute einen neuen Podcast, der Streit um unser Wasser. Und jetzt reden wir erstmal über Geld. Was bringen die Änderungen für Steuerklassen, für Eheleute und wie kriegen Prämiensparer noch ausstehende Zinsen zurück? Denn von Anfang der 90er Jahre bis etwa 2005 gab es Prämiensparen als sehr beliebtes Sparprodukt bei vielen Sparkassen und auch bei Banken. Je länger man sparte, desto höhere Prämien bekam man. Dafür waren die Sparzinsen relativ niedrig, aber variabel. Und das bedeutet, Banken und vor allem Sparkassen haben die Zinsen auch häufiger mal runtergeschraubt. Ganz so freihändig, wie das damals lief, geht es nicht. Dazu gab es schon mehrere Gerichtsurteile. Und jetzt diese Woche noch ein weiteres. Jetzt können Sparerinnen und Sparer entgangene Zinsen zurückfordern. Ich habe vor der Sendung darüber mit Hermann Josef Tenhagen von Finanztipp gesprochen und ihn gefragt, wenn ich einen Prämiensparvertrag habe oder hatte und jetzt denke, vielleicht bekomme ich auch Zinsen zurück, wie finde ich das überhaupt raus?
Also als erstes Mal können Sie an Ihre Bank schreiben oder Ihre Sparkasse, sind häufig Sparkassen, die die Verträge verkauft haben und sagen, ihr kennt doch alle dieses wunderbare Urteil vom Bundesgerichtshof, das neue, berechnet mir doch mal nach den Vorgaben dieses Urteils, wie viel Zinsen mir eigentlich zustehen. Und das müssten eigentlich mehr sein, weil bei vielen dieser Verträge und auch bei meinem, würde ich dann eben argumentieren, steht immer drin, dass das kurzfristige Zinsen mit berücksichtigt worden sind, aber der Bundes Gerichtshof hat sehr eindeutig gesagt, ihr müsst mit langfristigen Zinsen rechnen. Er hat sogar vorgegeben, welche Art von langfristigen Zinsen, und das sollte deutlich mehr Zinsen für mich bedeuten.
Das heißt aber auch, ich muss aktiv werden, oder ist es eigentlich eine Bringschuld der Bank, dass sie sich an mich wendet?
Nein, die Strategie der Banken ist tatsächlich, den Leuten nichts zu sagen, was ihren Ansprüchen zusteht, und seit 20 Jahren darauf zu warten, dass die Kunden am besten wegsterben. Man muss das so hart formulieren. Das erste Urteil des Bundesgerichtshofs zu dieser Sache ist aus dem Jahr 2004. Da hat der Bundesgerichtshof schon gesagt, ihr dürft diese Zinsen nicht nach Gutsherrenart festlegen, liebe Banken. Dann hat der Bundesgerichtshof zwischendurch detailliert gesagt, wie diese Berechnung stattfinden muss, weil man das den Banken sagen musste, wie sie diese Zinsen rechnen sollten, in mehreren Urteilen. Und jetzt hat der Bundesgerichtshof auch noch einen konkreten Zins vorgegeben, weil auch ohne diesen konkreten Zins die Banken häufig einfach nicht zahlen wollten. Es geht um hunderttausende Leute. Im Zweifel geht es vielleicht um mehr als 1 Milliarde an Zinsen. Und die Banken haben jedes Jahr darauf gesetzt, dass die Leute zum Beispiel ihren Vertrag kündigen und nach 3 Jahren verjährt die Forderung. Oder vielleicht, dass sie wegsterben. Jedenfalls haben sie darauf gesetzt, dass sie diese Zinsen nicht zahlen müssen.
Lass uns gleich nochmal auf die Verjährung kommen. Das ist ja ein wichtiger Punkt. Erst einmal grundsätzlich, reicht es, wenn ich der Bank schreibe und sage, ich verlange von Ihnen, dass Sie nach diesem Modell, was jetzt vorgegeben wurde, meine Zinsen nachträglich neu berechnen und mir das Geld auszahlen? Oder muss ich mir da einen Anwalt nehmen?
Also erstmal würde ich das mit einem Musterbrief versuchen. Wir haben bei Finanztipp auch einen Musterbrief dazu gemacht, mit dem man das dann probieren kann. Wenn die Bank darauf nicht reagiert, schadet es auch nichts, einen Anwalt einzuschalten. Es gibt auch Anwälte, haben wir auch eine Liste gemacht, die schon gegen die Banken in diesen Sachen gewonnen haben. Weil natürlich, wenn das 20 Jahre lang geht mit diesen Auseinandersetzungen, gibt es eine Reihe von Anwaltskanzleien, die sich darauf spezialisiert haben, für die Kunden, die sich denn auf den Weg machen, das Geld zu holen, was die Banken ihnen eigentlich zahlen müssen. Aber was sie ihnen vorenthalten.
Und jetzt sprachen Sie gerade von Verjährung. Was kann da verjähren?
Naja, wenn ich den Vertrag noch habe, also wenn der Vertrag bei mir noch läuft, verliert gar nichts, weil dann kann ich einfach verlangen, berechnet das nach und schreibt das meinem Konto gut. Wenn ich den Vertrag schon gekündigt habe oder wenn die Bank mir den Vertrag gekündigt hat, die haben auch 10.000 von Verträgen von sich aus gekündigt in den letzten Jahren, dann kann ich sowas nachverlangen. Da gibt es eine Verjährungsfrist von 3 Jahren. Das heißt also, ich kann bis Ende 2024 kann ich noch was nachverlangen, wenn der Vertrag im Jahr 2021 gekündigt worden ist. Am 01.01.25 sind für alle Leute, die 2021 den Vertrag selber gekündigt haben oder denen er gekündigt wurde, sind die möglichen Nachzahlungen verloren. Deswegen muss man halt aufpassen, alle, die 2021 gekündigt haben, müssen sich ein bisschen beeilen. Alle anderen haben sogar ein bisschen Zeit, sich das anzugucken. Wie gesagt, wir haben extra bei Finanztipp Musterbriefe gemacht, damit man es machen kann. Und es gibt auch die Liste der Anwälte, mit denen man tatsächlich den Sparkassen, einzelnen Volksbanken und Banken, die das gemacht haben, näher treten kann, damit man sein Geld zurückbekommt.
Jetzt haben Verbraucherschützer ja geschätzt, dass Kundinnen und Kunden pro Vertrag ungefähr mit 1.300 bis 3.600 Euro Nachzahlung rechnen können. Nach dem Urteil jetzt erwarten Sie eher Auszahlungen am oberen oder am unteren Rand?
Man muss jetzt nach dem Urteil jetzt Auszahlung eher am unteren Rand dieser Schätzung im Schnitt erwarten. Aber das ist tatsächlich immer eine im Schnitt Betrachtung. Da gibt es Verträge dabei, wo die Leute 200 Euro zurückbekommen oder nachträglich bekommen. Und es gibt auch welche, wo die Leute 10.000 Euro zurückbekommen werden.
Nach dem, was Sie eingangs gesagt haben, dass die Banken ja nicht aktiv ihre Kundinnen und Kunden darauf aufmerksam machen, was sie denn für Ansprüche hätten, wenn mir eine Bank etwas anbietet, soll ich das denn jetzt sofort annehmen oder ist da vielleicht noch was Besseres rauszuhandeln?
Also ich würde, wenn die Bank mir das anbietet, würde ich erstmal bitten, dass sie mir das Nachrechnen vorrechnen. Wenn ich den Eindruck habe, dass das eigentlich seriös ist, muss ich nichts weiter unternehmen. Wenn ich aber nachprüfen will, kann ich zum Beispiel bei der Verbraucherzentrale Sachsen für, ich glaube, 80 Euro kostet es inzwischen, einmal nachrechnen lassen. Die haben natürlich auch den aktuellen Zins, die Zinsvorschrift, die der Bundesgerichtshof da herangezogen hat. Man kann das dann nachrechnen und das ist auch kein Hexenwerk für jemand, der mathematisch da vorgebildet ist, ob das angemessen ist, was die Bank mir anbietet. Es gibt einen sprechenden Fakt dabei. Die Finanzaufsicht hat in den Jahren 2020 und 2021 die Banken aufgefordert, sie mögen doch ihre Kunden informieren, dass die Zinsen bislang falsch berechnet worden sind bei all diesen Verträgen, wo das so ist, damit die sich an sie wenden können und damit man neue Verträge machen kann und eine Nachzahlung vereinbaren kann. Die Banken haben sich schlichtweg geweigert, die Kunden zu informieren, dass ihnen was zusteht. Und das ist auch das, was einen so richtig auf die Palme bringen kann.
Hermann Josef Tenhagen, Chefredakteur des Geldratgebers Finanztipp. Danke Ihnen.
Gerne.
Schon im Koalitionsvertrag steht, dass die Ampel die Steuerklassen ändern will für Ehepaare. Und das tut sie jetzt auch. Für Ehepartner soll es die Steuerklassen 3 und 5 nicht mehr geben, weil nicht immer, aber oft schlechter verdienende Frauen meist in der schlechteren Steuerklasse landen und damit noch deutlich weniger netto vom Brutto rauskriegen als ohnehin schon. Und damit hätten sie auch mehr Anreiz zu arbeiten, zum Beispiel auch Stunden aufzustocken. Jörg Münchenberg ist unser Korrespondent in Berlin. Jörg, was ändert sich genau?
Also vielleicht muss man wirklich so ein bisschen das nochmal erklären mit den Steuerklassen. Also es gibt ja Steuerklasse 3 und 5, das also betrifft die Mehrheit sozusagen der Menschen, die ein Einkommen haben. Und in der 5 sind die Abzüge erstmal höher als in der Steuerklasse 3. Das heißt, der Gutverdiener ist in der Regel in der Steuerklasse 3. Und der nicht so viel verdient, in der Steuerklasse 5. Das führt aber dazu, dass der Gutverdiener mehr Netto hat vom Brutto. Auf der anderen Seite ist es so, man muss eine Steuererklärung einreichen und am Ende wird ja oft auch eine Nachzahlung fällig, weil das Finanzamt die zu wenig abgezogenen Steuer nachfordert. So, und das, was sich jetzt ändert, ist mit dem Jahressteuergesetz, dass es künftig nur noch eine Steuerklasse 4 geben wird ab 2030 oder, jetzt wird es ein bisschen technisch, Steuerklasse 4 mit Faktorverfahren. Das heißt einfach, dass das Finanzamt ganz konkret berechnet, wer wie viel netto zum Einkommen beiträgt. Und diese übermäßige Belastung, die jemand hat, wenn er in der Steuerklasse 5 ist, die soll künftig durch dieses neue Verfahren sozusagen vermieden werden.
Aber stimmt es denn dann, was ja Söder gesagt hat, dass für Familien weniger netto vom Brutto übrig bleibt?
Also das ist immer die Frage, wie man sozusagen das auf der Zeitachse sich anschaut. Also es wird natürlich erstmal so sein, dass der Gutverdiener wird in der Steuerklasse 4 natürlich weniger netto vom Brutto übrig haben. Der Wenigverdiener zwar bekommt vom Netto ein bisschen mehr als bislang in der Steuerklasse 5. Am Ende des Tages, also wenn dann eben zum Jahresende abgerechnet wird, bekommt man in der Regel vom Finanzamt die zu viel bezahlte Steuer sozusagen zurück. Also insofern kann man sagen, monatlich gerechnet hat der Ministerpräsident durchaus recht, weil das kann eben sein, dass man erstmal ein bisschen weniger Geld netto zur Verfügung hat, aber am Ende des Tages mit der Steuererklärung gleicht sich das dann am Ende wieder aus. Also es soll keine Steuermehrbelastung geben durch die Umstellung jetzt auf dieses neue System mit Steuerklasse 4 und 4 mit Faktorberechnung.
Ja, also um das nochmal klarzustellen, es wird niemand benachteiligt oder soll niemand benachteiligt werden.
Genau, und vielleicht nochmal auch zur Erklärung, warum macht man das eigentlich so? Also das steht ja im Koalitionsvertrag. Es gibt halt schon einen sehr starken psychologischen Faktor, weil eben oft gerade Frauen, die oft nur Teilzeit arbeiten, sind in der Steuerklasse 5 und haben dann eben schon den Eindruck, dass ihnen erstmal mehr vom Brutto abgezogen wird als dem Gutverdienenden. Und das hält natürlich viele davon ab, überhaupt einen Teilzeitjob anzunehmen oder aber sogar den Job aufzustocken. Und deswegen will man das ändern, verbunden eben mit der Hoffnung, dass das sozusagen die psychologische Barriere ein Stück weit abbaut, dass beide Partner eben schon den Eindruck haben, sie werden steuerlich gleich behandelt und dass dann Frauen auch eben einfach mehr eher einen Job annehmen oder eben aufstocken auf Vollzeit.
Jörg Münchenberg war das. In diesem nassen Sommer ist kaum vorstellbar, dass wir in Deutschland irgendein Problem mit Wasser haben könnten. Ist aber so. Meine Kollegin Anastasia Rohn hat zu diesem Thema lange recherchiert und herausgekommen ist der Podcast 130 Liter Streit um unser Trinkwasser. Anastasia, was hat dich beim Thema Wasser so gepackt?
Ja, da stecken einfach so viele Themen drin, die uns wirklich alle angehen. Wir wollten für diesen Podcast ja mit unseren LandeskorrespondentInnen aus den verschiedenen Bundesländern zusammenarbeiten. Und da habe ich mich gefragt, was ist denn die eine Sache, ohne die wirklich keiner von uns zurechtkommt? Und zwar egal, woher du kommst. Und ja, da kommt man eben sehr schnell auf Wasser.
Jetzt regnet es ja in diesem Jahr wirklich sehr viel. Aber in den vergangenen Jahren hatten viele Pflanzen, auch viele Bäume, richtigen Trockenstress hier. Werden wir denn von einem wasserreichen zu einem wasserarmen Land?
Also Deutschland ist und bleibt erstmal ein wasserreiches Land und der Regen, der sorgt tatsächlich dafür, dass sich die Grundwasserbestände sogar wieder auffüllen. Aber in manchen Regionen gibt es eben schon Probleme. Da reichert sich das Wasser immer langsamer an, hat mit der Geologie zu tun, aber auch mit den Folgen des Klimawandels. Zum Beispiel in Sachsen-Anhalt. Da regnet es ja ohnehin schon weniger als im Rest von Deutschland. Und ausgerechnet da plant jetzt Intel eine Chipfabrik. Die wird viel Wasser brauchen und die Pläne dafür, die finden in der Region nicht alle gut. Das führt eben zu Konflikten, auch bei uns in Deutschland. Und die haben wir uns in jeder Folge mal genauer angeschaut.
Und Intel ist übrigens auch Thema im Podcast. Warum heißt der denn überhaupt 130 Liter?
Ja, weil du, weil ich, weil wir fast alle jeden Tag ungefähr so viel Leitungswasser verbrauchen. Morgens zum Duschen, für die Klospülung, die Waschmaschine und so weiter. Aber 130 Liter, das ist erstmal eine gute Nachricht, weil sich seit den 90er Jahren der Verbrauch um etwa 20 Liter verringert hat. Und das zeigt ja auch, dass wir viel bewusster mit unserem Wasser umgehen.
Jetzt, ihr schaut ja in diesem Podcast ja aber nicht nur auf diese kleinen Dinge wie unsere Klospülung oder die ganz großen Wasserverbraucher wie Intel, sondern ihr habt ja noch ganz viel anderes ausgegraben, was nicht so bekannt ist. Wo spielen eure Geschichten?
Ja, wir haben insgesamt in 6 Bundesländern recherchiert, auch in Berlin. Da hat unsere Autorin eine junge Frau getroffen, die in Brandenburg ein großes Hausprojekt plant. Das Grundstück dafür ist schon gekauft. Das Problem ist aber, die Stadtwerke, die sagen jetzt, halt, stopp, ihr könnt hier nicht bauen, weil wir gar nicht wissen, wie wir euch mit Trinkwasser versorgen sollen. Und das Projekt liegt jetzt erstmal auf Eis.
Was ist denn nach dieser Recherche bei dir am stärksten hängen geblieben?
Boah, tatsächlich sehr, sehr viel. Aber wenn ich das auf eins runterbrechen müsste, dann darauf, dass Wasser uns nicht unbegrenzt zur Verfügung steht, auch nicht in Deutschland. Wir brauchen es jeden Tag. Wir können es zwar sparen, auch recyceln, entsalzen und ja durch Horrore durch ganz Deutschland leiten, aber es bleibt eben eine Ressource, die wir nicht einfach so herstellen können.
Das war Anastasia Rohn und sie hostet dann auch den Podcast 130 Liter Streit um unser Trinkwasser. Und den finden Sie in unserer Deutschlandfunk-App und überall dort, wo es Podcasts gibt. Jetzt haben wir viel darüber geredet, wie an vielen Stellen in Deutschland das Wasser knapper wird, wo es zu trocken ist. Aber an manchen Stellen, wo man wirklich nicht gerne Wasser hätte, da ist auf einmal welches. In der Asse zum Beispiel, einem Atommüll-Endlager oder Zwischenlager. Da sickert Wasser ein, das da überhaupt nicht hingehört. Jetzt hat sich die Bundesumweltministerin das mal selbst angesehen. Ann-Kathrin Büsker war dabei.
Sie verweigert sich, sich mit der Bevölkerung zu treffen.
Manfred Kramer ist sauer. Gemeinsam mit anderen Mitgliedern verschiedener Bürgerinitiativen hat er sich vor dem Tor der Schachtanlage Asse 2 platziert, um Umweltministerin Steffi Lemke hier am Ortsrand von Remlingen in Empfang zu nehmen. Die Grünen-Politikerin kommt im Rahmen ihrer Sommerreise. Doch sie hat nur wenige Minuten, um mit den Demonstrierenden zu sprechen. Ein Gespräch mit dem Bürgermeister und einer Vertreterin der Bürgerinitiativen gibt es zwar, aber das reicht den Leuten hier nicht. Sie fühlen sich nicht ernst genommen, sagt Manfred Kramer.
Unsere Leute in der Region kriegen mit. Die Politiker haben kein Ohr mehr für uns. Sie entscheiden über unsere Köpfe hinweg. Das muss doch mal in ihre Birnen gehen.
Gut, deshalb bin ich heute hier.
Über die Köpfe hinweg, wie in den 60ern, als entschieden wurde, hier Atommüll einzulagern, obwohl viele aus der Region, die den Salzstock kannten, gesagt hatten, das ist eine schlechte Idee, denn die Asse ist nass. 725 Meter unter Tage ist es über 30 Grad heiß und feucht. Der Boden ist glitschig. Gesättigte Salzlösung tropft von der Decke auf die Hände der Reporterin. Hier unten dürfte das Wasser eigentlich nicht sein, denn es kommt den Atommüllfässern gefährlich nahe. Es soll weiter oben aufgefangen werden, doch seit Jahresbeginn hatte sich einen neuen Weg nach unten gesucht. Das zeige die Instabilität des Lagers, sagt Umweltministerin Steffi Lemke.
Wir haben keine akute Katastrophe aus bergmännischer oder aus radioaktiver Sicht, sondern die Katastrophe ist im letzten Jahrhundert entstanden, als diese Abfälle hier so eingelagert worden sind in einem Bergwerk, das arbeitet.
Die Bundesgesellschaft für Endlagerung, die für die Asse zuständig ist, hat die Anlage in den vergangenen Jahren stabilisiert. Löcher im Gestein wurden verfüllt. Auch die Kammern, in die die Fässer in den 70er Jahren zuletzt nur noch geschüttet wurden, wurden ja aufgefüllt. Dennoch, die brüchige Struktur, so die Befürchtung, könnte irgendwann dazu führen, dass Wasser bis zum Müll hinab vordringt. Es wird kontinuierlich gemessen, wo es fließt, sagt Iris Grafunder, Vorsitzende der Geschäftsführung der BGE, das Wasser für 60 bis 70 Badewannen pro Tag.
Also wir haben den Fall, dass oben immer weniger Wasser gefangen wird und hier unten immer mehr. Und in Summe fangen wir aber nicht mehr 12,5 Kubikmeter auf, sondern ungefähr die 9 Kubikmeter, sodass uns täglich ungefähr 3 Kubikmeter verschwinden.
Sollte das Bergwerk zu instabil werden, könnte ein Notverschluss nötig werden, um ein Mindestmaß an Sicherheit zu gewährleisten. Doch Steffi Lemke unterstreicht.
Und deshalb bleibt und ist die Rückholung oberste Priorität.
Und zwar möglichst schneller. 2033 soll die Rückholung Stand jetzt spätestens beginnen. Doch wie sie geschehen soll, dazu bleiben viele Fragen offen. Technisch ist dies weiter Neuland. Ein neuer Schacht muss gegraben werden. Niemand weiß hundertprozentig, was alles in den Kammern lagert. Und oberirdisch braucht es erst einmal ein neues Zwischenlager. Auch das bereitet den Menschen in Remlingen und Umgebung Sorge. Denn ist hier wirklich der richtige Standort dafür?
Und wir wollen nicht, dass Fehler wiederholt werden,
sagt Eleonore Bischoff von der Wolfenbüttler Atomausstiegsgruppe. Die Abwehrreflexe gegen das Zwischenlager funktionieren auch so gut, weil es noch keinen Plan gibt, wo die Abfälle nach ihrer Rückholung aus der Asse zur Endlagerung hin sollen. Im Schacht Konrad ist kein Platz, ein anderes Lager gibt es nicht. Die Demonstrierenden fürchten, ein Zwischenlager könnte zur Dauerlösung werden. Die geborgenen Fässer dann statt unter der Erde oberirdisch in einer Halle liegen, fürchtet auch Manfred Kramer.
Die bleiben hier.
Heutige Entscheidungen basieren zwar viel stärker auf wissenschaftlichen Erkenntnissen, fachlichen Prüfungen sowie klaren rechtlichen Grundlagen und sie werden besser dokumentiert, doch das Misstrauen sitzt bei vielen Menschen hier tief.
Deutschlandfunk. Selbermachtipp.
Secondhand-Kleider sind ja gerade hoch im Kurs, aber auch selbstgemachtes zum Anziehen. Vielleicht haben Sie schon mal von Sunprint gehört. Wenn der Regen weg ist, dann funktioniert das vielleicht auch drucken mit der Sonne. Unsere Kollegin Sabine Krüger hat das für den Selbermach-Tipp mal ausprobiert.
Sunprint ist mir das erste Mal tatsächlich auf den Seychellen begegnet. Ich sah diese wunderschönen Pareos und habe gesagt, wie machen die das? Und dann war ein Stand eines Rasters und habe ich ihn gefragt, how do you do this? Und er sagte, ja, only with sun.
Drucken mit der Sonne hat Ruth Riesbach so gut gefallen, dass sie dazu heute einen Workshop auf Gut Leidenhausen in Köln leitet.
Das ist so schön, so kreativ. Da können alle Kinder mitmachen, Erwachsene. Es ist so individuell. Man kann Kissen, Decken, Kleidungsstücke damit herstellen.
Allerdings ist die Sonne in Köln nicht so zuverlässig wie auf den Seychellen. Heute ist es eher bedeckt. Aber schließlich kann man die Aktion bei idealem Wetter wiederholen. Hat man erstmal gelernt, wie es geht. Ruth Driesbach erklärt es den Kindern Leonardo, Matteo und Antonio.
Wir tragen Farbe auf nassen Stoff, reservieren die Stellen, die wir gemustert haben wollen, mit Pflanzen. Dann kommt das Ganze in die Sonne. Die Sonne trocknet den Stoff. Und an der Stelle, wo die Pflanzen aufgelegt sind, zieht der trockene Stoff das Wasser und die Farbe unter den Blättern raus. Und dadurch wird es unter den Blättern, wenn der Stoff trocken ist, hell.
Idealerweise erscheinen am Ende auf dem bemalten Stoff helle Pflanzenmuster. Für die Kinder, deren Oma und Opa sowie zwei weiteren Teilnehmerinnen hat Ruth Riesbach noch einen Tipp.
Nehmt etwas, was dickere Blätter hat und breitere, dann habt ihr mehr Erfolg. Aber wir gehen jetzt gleich mal alle zusammen raus und sammeln das, was in Frage kommt.
Die pensionierte Lehrerin und Kräuterpädagogin führt die Gruppe hinters Haus und zeigt geeignete Pflanzen.
Das ist Artemisia. Die Mutter aller Kräuter, die auch als Gewürzkraut dient bei Magenproblemen, die hat natürlich jetzt auch sehr schöne gefiederte filigrane Blätter, die man durchaus nehmen kann, weil die relativ breit sind. Und wir haben hier den Spitzwegerich mit lanzenähnlichen Blättern.
Oder die Blätter vom Haselstrauch, Ahorn, Weißdorn, von Eiche und Robinie. Blüten eignen sich dagegen nur an sehr sonnigen Tagen.
Lieber heute keine Blüten nehmen, weil wir bräuchten wir mehr Sonne, dann haben wir nur so ein Flatschen da.
Der 11-jährige Leonardo hat unter anderem einen Farnwedel gepflückt.
Der ist schön prächtig und breit.
Die Gruppe deponiert ihre gesammelten Schätze im Seminarraum und jede und jeder greift sich ein weißes Baumwolltuch Größe DIN A3. Damit geht's raus zur Wasserschüssel.
Erstmal richtig nass. Ach, ist das schön bei dem Wetter, ne? Ist direkt eine Erfrischung. Jetzt gut ausfringen, dass es nicht mehr tropft, ne? So, mitnehmen.
Jetzt legen alle ihre Tücher glatt auf die Arbeitstische und bepinseln sie schnell mit Textilfarbe. Ruth Driesbach hat Kobaltblau mitgebracht.
Ich finde es auch schön, wenn dieses Blau unterschiedliche Helligkeitsstufen hat auf dem Stoff. Das macht das Ganze spannender.
Dazu einfach die Farbe mit Wasser mischen.
Also wer fertig ist mit dem Untergrund, der darf die Blätter jetzt drauflegen.
Und andrücken. Wer professionell arbeitet, presst die Pflanzen vorher 1 bis 2 Tage lang. Jetzt muss es schnell gehen, damit die Deko noch auf den nassen Stoff kommt und nicht alles trocknet, bevor es an der Sonne war. Die Blätter mit Steinchen beschweren, damit sie draußen nicht weggeweht werden, und raus.
Wir haben Sonne, Leute, macht voran.
Nach einer Weile wird die Sonne von Wolken verdeckt und...
Vorsicht! Hey! Oh.
Ein heftiger Windstoß wirbelt die Werke von Leonardo und seinem Opa durcheinander. Trotzdem sind am Ende alle mit ihren ersten Versuchen zufrieden. Bei besseren Wetterbedingungen wollen sie es zu Hause wiederholen. In voller Sonne dauert die Entwicklung der Pflanzenbilder 30 bis 45 Minuten. Um die Farbe zu fixieren, bügelt man die Stoffe.
3 bis 5 Minuten mit dem Bügeleisen auf Baumwolleinstellung. Und ich mache es so, danach wasche ich die nochmal, da geht nochmal der Rest Farbe raus und dann bügele ich nochmal.
Also von Hand waschen?
Von Hand waschen erstmal, ja.
Später kann man die Teile bei 30 Grad mit Feinwaschmittel auch in der Waschmaschine waschen.
So funktioniert das mit dem Drucken mit der Sonne, der Selbermach-Tipp heute. Die Umweltorganisation WWF steckt offenbar in finanziellen Schwierigkeiten. Dutzende Angestellte der zweitgrößten Umwelt-NGO in Deutschland sollen wohl entlassen werden. Zusätzlich sollen auch wichtige Abteilungen innerhalb der Organisation aufgelöst werden. Das legen interne Dokumente nahe, die NDR, WDR und Süddeutscher Zeitung vorliegen. Und ich darf Ihnen noch die Informationen am Mittag empfehlen mit Silvia Engels. Da geht es heute darum, ob Bidens Kandidatur doch noch kippen könnte. Sie hören dort ein Interview mit Melinda Crane. Ich bin Sandra Pfister. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag. Tschüss.